Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
So, jetzt gehen wir zu denen, die einen Film überhaupt zum Leben erwecken, nämlich die Schauspielerinnen und Schauspieler. Viele von uns gehen ja auch abends ins Theater und erfreuen sich an deren Arbeit. Aber wenn man schaut, unter welchen Bedingungen auch die festangestellten Schauspielerinnen arbeiten, für welches wenige Geld und mit wie wenig Verlässlichkeit, dann wird schnell klar, warum die Schauspielgewerkschaften hierzulande viel Grund zum Aufregen haben. Im Kern geht es um den weit verbreiteten Tarifvertrag NV Bühne, so heißt er, den unter anderem die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger einen Flatrate-Vertrag nennt. Was nicht besonders gut klingt, wenn es um die Rechte von Arbeitnehmern geht. Nun soll es ab Mittwoch Protestaktionen geben. Lisa Jobt ist nicht nur selbst Schauspielerin, sondern auch Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist so schlecht an diesem Tarifvertrag NV Bühne?
Ja, der Tarifvertrag, der definiert für die meisten Beschäftigten eigentlich nur eine Nachtruhe von 11 Stunden und ja, vor der Vorstellung eine Ruhepause von 4 Stunden. Und das war's. Das kann man sich eigentlich als normale Arbeitnehmerin gar nicht vorstellen. Die Einsätze, also die Proben, die Vorstellung, auch die Kostümanproben oder Maskenanproben, die werden in der Regel ohne einen Wochen- oder Monatsplan angesetzt. Also das bedeutet, dass man am Montag um 14 Uhr über einen sogenannten Tagesplan erst erfährt, was man eigentlich am Dienstag probt und worauf man sich vorbereiten muss. Und ob die Probe von bis 13 Uhr geht oder bis 16 Uhr geht oder bis 17 Uhr geht. Und das macht natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr herausfordernd. Und das ist auch, warum wir eine Kampagne ins Leben gerufen haben, die 5 Tage stattfinden wird, vom 14. Februar bis zum 18. unter dem Namen Stop NV Flatrate. Weil es fühlt sich an wie eine Arbeitszeit-Flatrate. Ja? Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. In den letzten Jahren hat die Schlagzahl der Produktion immer mehr zugenommen und die Zahl der Beschäftigten gleichzeitig abgenommen. Das bedeutet also auch, dass so ein erhöhtes Arbeitszeitpensum auf immer weniger Schultern verteilt wurde. Und ja, dafür bezahlen die Beschäftigten einfach wirklich einen hohen Preis.
Andererseits ist das ja, ne? Ja, ist das ja auch ein Abwandlung künstlerischer Betrieb, es ja. ist ein Theaterbetrieb, da muss man ja immer auch mit einer gewissen Flexibilität leben können. Und klar ist natürlich abends einfach wahnsinnig viel los. Es ist natürlich schon automatisch, glaube ich, nicht so einfach vereinbar mit einem Sozialleben, mit Freunde treffen, mit Familie und vielem anderen mehr. Ist das nicht Teil des Berufs?
Also was Sie beschreiben, ist ein bisschen eine Art von Theaterfolklore, also dass künstlerisch Beschäftigte kein Recht auf dass die Planbarkeit ihres Lebens haben oder die Planbarkeit ihrer Familie, die Sorgearbeit und so weiter. Ja, das stimmt, die müssen abends auf die Bühne, das ist richtig. Aber wenn man das vorausschauend planen kann, dann findet man beispielsweise auch BabysitterInnen, die abends verlässlich von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr an den und den Tagen Verein zur Verfügung stehen. Wir haben bei uns das Problem, dass diese ständig wechselnde Bedürfnisse von kannst du morgen, kannst du übermorgen, dass da die Babysitter auch sagen, weißt du was, das ist mir zu verrückt mit euren wechselnden Arbeitszeiten, such dir mal jemand anderes.
Das heißt also, die Theater müssen sich zum Beispiel auch um eine bessere Vereinbarkeit mit dem Familienleben kümmern, zum Beispiel mehr Kinderbetreuung anbieten. Wäre das auch eine mögliche Lösung?
Zumindest eine Finanzierung von Kinderbetreuung müsste zukünftig mit installiert werden und auch eine Liste, die man hat an den Theatern, wo man sagt, das ist hier unser Stamm von BabysitterInnen, die abends auch dabei sind, die da Erfahrungen mit haben. Wenn man zum Beispiel mit gastierenden KünstlerInnen arbeitet oder RegisseurInnen, ChoreografInnen, die kommen ja alle selten aus Oberhausen, sondern die wohnen ja meistens in Berlin, nicht wahr?
Ja, und dann ist da ja noch das Geld. Da könnte man ja sagen, das kann man ja vielleicht ein bisschen durch Gagenerhöhung ausgleichen, dass eben dadurch eben auch zum Beispiel Babysitter bezahlt werden können oder ähnliches. Das haben sie ja durchaus erreichen können, also die Gewerkschaften jedenfalls. Eine Erhöhung ja. von 2.000 Euro noch im Jahr 2022 als Mindestgage jetzt bei 2.715 Euro. Das ist ja schon beeindruckend, was sie da erreicht haben.
Ja, das ist richtig. Wir gehen sogar jetzt im öffentlichen Dienst ab März auf eine Mindestgage von 3.000 110 Euro zu.
Da was reden wir von brutto, von, ne? Reden wir von brutto.
Ja, brutto.
Ist noch nicht brutto, überwältigend genau. viel, aber zumindest schon deutlich besser als noch vor 2-3 Jahren, ne?
Also sagen wir mal so, wir haben quasi bis vorgestern eine Mindestgage brutto von 2000 Euro gehabt und das für mehrheitlich studiertes Fachpersonal. Und jetzt haben wir, zumindest im TVÖD-Bereich, TVL kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin, haben wir eine Mindestgage von 3110 Euro. Das entspricht einer Steigerung von über 55%. Und das ist wirklich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass in den letzten 30 Jahren, also von 91 an bis 22, die Mindestgage nur insgesamt in 30 Jahren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um 770 Euro gestiegen ist.
Haben Sie nicht vorhin gesagt, dass immer weniger Menschen immer mehr Arbeit machen, auch an den Theatern? Hängt es auch damit zusammen, dass sie einfach besser bezahlt werden müssen und dadurch eben weniger eingestellt werden können?
Das konnten wir jetzt bisher nicht so feststellen. Nein, also das wird zukünftig möglicherweise passieren. Das ist grundsätzlich ein Problem, vor dem wir stehen, wenn das Geld weniger wird. Der Kuchen muss da irgendwie aufgeteilt werden. Wie macht man das? Ja, also Einzelne wollen größere Stücke. Wir haben aber nur diesen Kuchen. Ja, vor der Herausforderung, würde ich sagen, stehen eigentlich die Träger, ne, mit dieser Verantwortung.
Verdienen die Intendanten, Intendantinnen zu viel?
Nee, das finde ich nicht, weil das ist eine schwierige, sehr kleingeistige Debatte. Wir hier unten und ihr da oben, ihr verdient zu viel und wir verdienen zu wenig. Sicher hat der Intendant, lustigerweise von Oberhausen, der damalige Intendant Florian Fiedler tatsächlich, ich glaube um rund 80.000 seiner Jahresgage verzichtet und hat es mit in den künstlerischen Etat fließen lassen und konnte so doch ein paar Stellen aufwerten, vielleicht sogar schaffen, das erinnere ich nicht mehr genau. Aber ich finde es schwierig, diese Neiddebatte aufzumachen. Gutes Fachpersonal soll bitte viel verdienen, aber eben auch die Leute, die in Einstiegsgage rumdümpeln oder in der Mindestgage. Dafür treten wir an, nicht um anderen was wegzunehmen, sondern allen anderen etwas auch zu geben.
Dann gibt es ja noch einen anderen Unsicherheitsfaktor für viele Schauspielerinnen und Schauspieler, weil wir gerade über Intendanten, Intendantinnen reden. Wenn die wechseln, dann bringen die meistens ihre eigenen Leute mit, verlängern auch Verträge von denen nicht unbedingt, die vorher da waren. Inwieweit ist das ein Problem, diese Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen? Das ist ja oft auch schwer, glaube ich, anzufechten, ne? Wie gehen Sie damit um?
Ja, also man kann aktuell eigentlich jedes Jahr im Oktober eine Nichtverlängerungsmitteilung bekommen, muss dann zu einem Anhörungsgespräch und kann aus den sogenannten künstlerischen Gründen nicht verlängert werden. Und diese künstlerischen Gründe, da weiß eigentlich niemand, was das ist. Also auch vor Gericht kann man das nicht antasten und nicht hinterfragen, weil in unserem Tarifvertrag drin steht, naja, aus künstlerischen Gründen eben. Und was das ist, ja, nobody knows. Das ist ein riesengroßes Thema, an das wir ran müssen, denn es führt bei den Beschäftigten einfach zu großer Angst. Und ja, wes Brot ich esse, des Lied ich sing, ist dann eigentlich auch das Prinzip. Und das, ja, ist ein Thema, das wir tatsächlich noch dieses Jahr mit dem Bühnenverein anfangen werden zu besprechen. Ich glaube, das ist sowohl vom Bühnenvereins als auch Gewerkschaftsseite unser sensibelstes Thema, das wir für eine grundsätzliche Reform unseres Tarifvertrags im Auge haben.
Das sensibelste Thema, das heißt, ich würde es mal übersetzen, das schwierigste Thema.
Das haben Sie gut übersetzt.
Aber da haben Sie den Bühnenverein schon erwähnt. Also das kann man ja erstmal ganz grob formuliert als den Arbeitgeberverband sozusagen der deutschen Theater beschreiben. Haben Sie den Eindruck, dass es dort die Haltung gibt, zusammenarbeiten zu wollen, kooperieren zu wollen? Denn ich meine, man braucht sie ja natürlich als künstlerisches Personal. Oder ist das auch so eine Frontenbildung, die es da gibt?
Nein, also wir erhalten wirklich sehr konstruktive Signale vom Bühnenverein, was die Verhandlungen zu Arbeitszeit angeht. Nachdem es einmal ordentlich bei uns in der Bude gescheppert hat und wir die Verhandlungen abgebrochen haben, sind wir da wirklich auf einem neuen Pfad. Ich glaube, das darf ich sagen. Und auch in anderen Bereichen erhalten wir sehr positive Signale. Jetzt soll ich natürlich als Gewerkschaftlerin den Arbeitgeber nicht so sehr loben.
Ja, es fällt schon ein bisschen sagen, auf hier.
Dass es wirklich auch sehr, sehr mühsam ist, Pfeiler in einem Feld einzuschlagen, wo also quasi nichts geregelt ist und man wirklich immer das Gefühl hat, Mann, ey, das reicht noch nicht, das ist zu wenig. Wir haben ja gar nicht auf der ArbeitnehmerInnenseite besonders viel zu geben, sondern wir haben erstmal einen irren Nachholbedarf, weil in diesem Tarifvertrag einfach in den letzten Dekaden, Jahrzehnten fast nichts passiert ist. Das hören nicht alle so gerne, ist aber so. Ich würde sagen, wir gucken positiv in die Zukunft. Wir haben sehr, sehr viele Termine mit dem Bühnenverein, viel, viel mehr als früher, aber natürlich können wir es erst richtig glauben, wenn die Unterschrift auch unterm Abschluss ist.
Wir bleiben dran, beobachten das weiter. Lisa Jobt ist Schauspielerin und Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörige, eine der Gewerkschaften, die für bessere Arbeitsbedingungen für festangestellte Schauspielerinnen und Schauspieler an großen Bühnen kämpfen und ab dem Mittwoch da eine große Kampagne starten wollen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.